Was Thüringen liest, hört und schreibt. Der Podcast zur Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bescherung mit Opa. Wir haben Opa vergessen, stellte Lilli Steinflitze erschrocken fest. Wobei ihr momentanes Tun die eigenen Worte Lügen strafte, da sie für den ein paar Kamelhaar-Hausschuhe in buntes Papier einschlug. Ronald Steinflitzers Kinnlade fiel dennoch ruckartig in Richtung Hals hinab. Verstimmt murmelte er, es wäre auch zu schön gewesen, hätte ausnahmsweise keiner von uns an ihn gedacht. Immerhin gehört er zur Familie, fuhr sie Ronald gereizt an. Und der konnte es sich nicht verkneifen, brummig einzuwenden. Familie ist lediglich eine zufällige Ansammlung von Menschen, die sich bemühen sollten, einander nicht ständig auf die Pelle zu rücken. Lillis Gesicht verfärbte sich in einen ungesunden Rotton, deshalb fügte er rasch hinzu, außerdem ist Opa verrückt. Das ist er nicht. Nach einem vorwurfsvollen Blick schränkte sie aber kleinlaut ein, höchstens ein ganz klein wenig sonderbar. Aus diesem Grund wohnte der ein ganz klein wenig Sonderbare in einer abgelegenen Seniorenresidenz mit zuvorkommender Betreuung, wobei dieses Heim den verheißungsvollen Namen Goldener Herbst trug. Irrtümlicherweise, nach Ronalds Einschätzung. Lilli musterte ihren Gatten eine Weile und erwiderte dann nicht ohne Hohn, wenn ich dich nur lange genug beobachte, fällt mir kein allzu großer Unterschied zwischen euch beiden auf. Zugegeben, Ronalds Haupthaar war größtenteils ebenfalls bereits vom Winde verweht. Die verbliebenen Reste standen ihm ungekämmt vom Kopf ab und seit Tagen war er auf der ergebnislosen Suche nach seinem Rasierapparat. Aber verrückt war er deshalb noch lange nicht. Ohne ihrem Vorwurf zu widersprechen, zermarterte er sich sein Hirn nach einer Ausrede, die Bescherung diesmal ohne den Großvater im weihnachtlichen Waffenstillstand zu überstehen. Und das bedeutete, dessen persönliche Teilnahme blieb davon ausgeschlossen. Alle von ihm gemachten Einwände prallten jedoch gänzlich an Lilli ab. Die blieb an diesem einen Punkt unerbittlich. Und so stieg er gezwungenermaßen eine Stunde später und noch immer wütend dreinschauend vorm goldenen Herbst aus dem Auto, um sich das liebe Großväterchen für ein unvermeidliches Weilchen kurz mal auszuborgen. Zuvor musste er gemeinsam mit einer Heerschar aufgeschreckter Schwestern den entschwundenen Kreis allerdings erst einmal aufstöbern. Schließlich entdeckten sie den friedlich schnarchend im Bett seiner Zimmernachbarin. Glücklicherweise ohne deren kuschelnde Beteiligung, da die abwesende Seniorin derweil die eigenen Stammesangehörigkeiten heimsuchte. Dann dauerte es eine weitere gefühlte Unendlichkeit, ehe Opa für den Ausflug angekleidet war. Der weigerte sich vehement gegen seine Entführung durch jenen wüst ausschauenden Fremden. »Ich bin es doch, der Ronald.« »Wer immer das auch sein mag«, schnaufte Opa gallig. »Ronald Steinflitzer, der Mann von Lilli.« »Ich kenne weder die eine noch die andere Flitzpiepe von euch beiden.« Ronald stand mittlerweile kurz vor dem Selbstmord, einem Mord oder zumindest einer kriminellen Straftat, als Opa unter Mithilfe von sämtlichen Beteiligten zum Eingang geschleift wurde, Ronald erschöpft in den Autositz fiel und den Motor geräuschvoll startete. Dass Opa auf dem Beifahrersitz angeschnallt nicht vor sich hinschimpfte, bemerkte er erst, als er zufällig in den Rückspiegel sah und es ihn wunderte, als jemand ihm in der Ferne fröhlich nachwinkte. Aber selbst nachdem er den vergessenen Ausbruch sicher im Fond verstaut hatte, brabbelte der alte Mann pausenlos die hässlichsten Gemeinheiten gegen die Scheibe und warf Ronald gelegentlich Seitenblicke zu, die letzterem bewiesen, der und Lilly waren ohne jeden Zweifel miteinander verwandt. Als der Wagen an einer Kreuzung stoppen musste, da die Ampel wie erwartet mal wieder nicht enden wollend rot leuchtete, wollte Opa plötzlich aussteigen, um am nahen Schwanendeich die hungrigen Gänse zu füttern oder enten. »Du bleibst, wo du bist«, befahl Ronald ihm wütend. »Sowieso treiben sich in dem Tümpel momentan einzig einige hungrige Krokodile herum.« »Dann füttere ich eben die«, beharrte der Beifahrer stur. Doch wie er vor Wut schnaubend auch versuchte, sich gegen dessen harten Zugriff zu wehren, sein vermeintlicher Entführer ließ nichts unversucht, ihn lebend am Ziel abzuliefern. Lilly trat an der Haustür bereits ungeduldig von einem Bein aufs andere. Zuallererst umarmte und herzte sie das liebe Großväterchen, der sie seinerseits äußerst misstrauisch musterte, während Ronald über dessen Schulter hinweg im barschen Tonfall lediglich von ihr zu hören bekam: »Wo hast du dich so lange herumgetrieben?« »Ich musste Opa erst eine Überzahl gefräßiger Krokodile entreißen. Vielleicht waren es aber auch feuerspeiende Drachen.« Eine Antwort, die Lilly Steinflitzer für einen Moment an dessen Verstand zweifeln ließ. »Wann ist Bescherung?« begann Opa zu quengeln und machte sich schon mal alleine auf die Suche nach dem Wohnzimmer. Zuvor gab es jedoch erst einen von der fleißigen Hausfrau frisch gebrühten Kaffee. Dafür wurde Opa von Lilly ins tiefe Polster des Sofas gedrängt, aus dem er mit Sicherheit ohne fremde Hilfe nie und nimmer entfliehen konnte. »Zu heiß«, beschwerte Opa sich nach dem ersten Schluck. »Zu süß«, nörgelte er, nachdem er von einem mit Butterzucker bestäubten Plätzchen gekostet hatte. »Wollt ihr mich betrunken machen, damit ich im Vollrausch verrate, wo mein Sparstrumpf versteckt ist?« kommentierte er grantig das ihm gereichte Schnäpschen zum Aufwärmen, obwohl er von sich aus darauf drängte, dass ihm reichlich nachgeschenkt wurde. »Ich finde dieses Versteck auch ohne deine Hilfe«, nuschelte Ronald. Aus Lillys Augen zuckten Blitze zu ihm über den gedeckten Tisch hinweg, die ihn um ein Haar tödlich getroffen hätten. Aber nur fast. Auch Opa kniff seine kleinen Äuglein fest zusammen. Scheinbar grübelte er angestrengt darüber nach, ob es jenen Sparstrumpf denn überhaupt gab. Und wenn, weshalb er bislang selbst nicht einmal etwas davon gewusst hatte. Reglos hing er im tiefen Polster und fiel daraufhin in ein großes Schweigen. Ronald hatte gleichfalls keine sonderliche Lust mehr, zur ausgelassenen Stimmung unter der geschmückten Tanne irgendetwas beizutragen. »Ein Weihnachtsfest mit der lieben Familie ist immer wieder schön«, jauchzte Lilly dagegen übertrieben beschwingt. Und gleich darauf noch weit ausgelassener: »Gleich ist Bescherung, Opa!« »Das wird wieder was werden«, brummte der umso übellauniger. auch weil er am Schwanendeich die Gänse nicht hatte füttern dürfen oder Enten. In Vorfreude auf den alljährlichen Gabenaustausch in der Familie räumte Lilli das Geschirr ab und, um für eine friedliche Koalition unter allen zu sorgen, schob sie eine CD mit winterlichen Weisen in den Player. »Stille Nacht«, sang sehnsüchtig ein gemischter Chor. »Habt ihr nichts Unterhaltsameres zu bieten?« beschwerte Opa sich noch vor dem Ende der ersten Strophe. »Leise rieselt der Schnee?« fragte Lilli bang. »Das tut er auch ohne eure musikalische Beschallung.« »Denn es ist Weihnachtszeit?« »Dieser Umstand ist mir zur Genüge bekannt.« »Eine Mu, eine Mäh?« »Ach du meine Güte, findet eure Bescherung heuer in einem Kuhstall statt?« Ronalds Augen huschten angespannt zwischen beiden hin und her, und er begann sich zu fragen, ob Opa tatsächlich so verrückt war, wie der vorgab. Vielleicht war der Verrückte am Ende ja weit normaler als er selbst. Ein ironisches Blinzeln in Opas Augen ließ ihn für einen klitzekleinen Moment zweifeln. Jedenfalls so lange, bis der Kreis seinen Finger anklagend auf ihn richtete und er von Lilli wissen wollte, was jener faul herumsitzende Steinläufer in deren Wohnung eigentlich zu suchen hatte. »Steinflitzer«, brauste Ronald auf. »Flitzer, Läufer, Geher, was macht das für einen Unterschied?« »Aber Opa«, hauchte Lilli bedrückt. Um auf die musikalische Umrahmung der Familienzusammenführung zurückzukommen, räusperte Ronald sich, »wie wäre es denn mit »Im Märzen der Bauer«?« Zugleich sann er über die unterschiedlichsten Tötungsarten für den unleidigen Gast nach. »Jetzt ist Bescherung«, flötete Lilli mit Tränen in ihren wasserblauen Augen. »Ich habe nichts und ich gebe darum auch nichts«, bestimmte das Großväterchen resolut. »Behalte deine Verrücktheiten bloß für dich«, brummte Ronald im Flüsterton. Opa warf ihm einen hasserfüllten Blick zu. Demzufolge musste der sehr wohl den Sinn oder Hintersinn dieses Ratschlages verstanden haben. Allerdings ließ der Gedanke sich von ihm nicht ganz weiter vertiefen, da Lilli trällend und mit Geschenken beladen ins Wohnzimmer zurückkam. Argwöhnisch nahm Opa das ihm Zugedachte entgegen, behielt es vorerst aber ungeöffnet in seinem Schoß liegend. Ronald heuchelte nach dem Entfernen des Papieres überraschte Begeisterung, als er ein preisreduziertes Mängelexemplar über heimische Gemüsesorten entdeckte. Und das, obwohl er weder über den dafür benötigten grünen Daumen verfügte und noch weit weniger eine Parzelle in einer Kleinkartenanlage besaß. Lilli bekam dafür in schöner Regelmäßigkeit einen Gutschein in überschaubarer Höhe für den unbedingten Besuch der einzigen Parfümerie im Umland. Sie tat gleichfalls, als freue sie sich riesig. Nur Opa meinte beim Anblick des mickrigen Zettelchens pikiert, wie überaus einfältig. Lilli schluckte heftig. Ronald ballte die Hände zu Fäusten. Einzig Opa schien sich über deren betretenen Gesichter diebisch zu freuen. Nachdem Lilli dessen Beschenkung entknotet und mit geradezu fieberhafter Neugierde geöffnet hatte, hauchte sie überrascht: »Schau nur, der Weihnachtsmann hat dir neue Kamelhaar-Hausschuhe gebracht.« Ronald staunte noch über deren schauspielerisches Talent, da knurrte der alte Mann schon krantig: »Was soll ich in meinem Alter mit Kamelen?« »Keine Sorge, Die waren bereits tot, ehe sie zu deinen Zehenwärmern verarbeitet wurden, grinste Ronald boshaft. Mörder, schrie Ober ihn zornig an. Ronald Steinflitzer, rief Lili ebenso aufgelöst, da die schöne Bescherung in der Familie nunmehr völlig aus dem Ruder zu laufen drohte. Der zog den Kopf ein, um sich interessiert den im Buch bebilderten heimischen Gemüsesorten zu widmen. Dabei stellte er sich genüsslich vor, was oder wen der glückliche Gärtner in den eigenhändig von ihm angelegten Beeten klammheimlich noch alles untergraben konnte. »Verrät mir endlich einer, wer dieser Steinflitzer ist und was der immer noch hier will?« wollte Opa plötzlich von Lilli wissen. Die schaute das liebe Großväterchen an und suchte angestrengt nach einer verständlichen Antwort. »Ich bin gespannt, wie du ihm meine Anwesenheit in meinem eigenen Haus erklären willst«, wandte Ronald spöttisch ein. »Mit Fremden rede ich nicht«, fauchte Opa, ehe er Lilli zuzwinkerte. »Der Kerl denkt, ich sei verrückt, aber das bin ich nicht.« »Das bist du ganz und gar nicht«, bestätigte die ihm, wenn auch wenig überzeugend. »Wer kann das schon mit absoluter Sicherheit von sich behaupten?« krummelte Ronald und widmete seine Aufmerksamkeit dem interessanten Kapitel über diverse Gifte zur rigorosen Bekämpfung allerlei Schädlinge im heimischen Garten. Kurz abgelenkt wurde er, als Opa laut grübelte: »Früher hattest du jedenfalls einen anderen Ehemann.« Lilli wurde merklich blass, während Ronald aufhorchte. »Jetzt wird es interessant. Aber Opa, warum sind deine Kinder nicht zum Fest eingeladen?« bohrte der neugierig weiter. »Was hast du mir noch alles aus deiner Vergangenheit verheimlicht?« staunte Ronald. »Opa«, schluchzte Lilli. »Und er ist doch verrückt«, entschied Ronald und musterte den alten Mann, der im tiefen Sofapolster unruhig herumrutschen. »Und er ist doch verrückt«, entschied Ronald und musterte den alten Mann, der im tiefen Sofapolster unruhig herumzurutschen begann. Keiner von ihnen wagte mehr, überhaupt etwas zur besinnlichen Stimmung beizutragen. Die trügerische Stille hielt an, bis Ronald nach einem Blick auf die Zeiger der Wanduhr erfreut feststellte, es wäre endlich an der Zeit, das närrische Großväterchen möglichst überpünktlich im goldenen Herbst abzuliefern. »Es war wieder eine wunderschöne Bescherung«, stellte Lilli mit Tränen in ihren wasserblauen Augen fest. »Oh ja, das war es«, bestätigte Ronald ihr grinsend. »Hatten wir noch gar nicht«, fuhr der Opa auf, sich wohl nicht mehr an die ihm geschenkten Kamelhaarhausschuhe erinnernd. Die landeten nach mehreren An- und Auskleideversuchen zusammen mit Opa auf dem Beifahrersitz des Autos. Es dauerte jedoch eine weitere Weile, ehe Ronald den rebellischen Großvater wiederholt angeschnallt hatte. »Malefiz«, knurrte er wütend. »Du mich auch«, feixte das liebe Großväterchen verschmitzt. Lilli stand an der Haustür und winkte den Davonfahrenden lange nach. Auf der Fahrt zur Seniorenresidenz blieb es zwischen den beiden Männern sehr still. Gelegentlich warfen sie einander argwöhnische Blicke zu. Als sie erneut an einer Kreuzung stoppen mussten, da die Ampel schon wieder, wie erwartet, nicht enden wollend rot leuchtete, überkam Opa abermals die närrische Idee, unbedingt aussteigen zu müssen, um am nahen Schwanenteich die hungrigen Gänse zu füttern. Oder Enten. Oder feuerspeiende Drachen. Und diesmal unternahm Ronald Steinflitzer nichts, den seiner Meinung nach Verrückten von dessen verwegenem Ausflug abzuhalten. Durch das heruntergekurbelte Seitenfenster schaute er unbekümmert zu, wie das liebe Großväterchen bei gleichzeitig einsetzendem Schneefall mit der Dämmerung in der Ferne allmählich verschmolz. Zurück blieben zwei am Rand der Straße stehende Kamelhaarhausschuhe. Doch der Schnee überdeckte bald auch die.
Lieber Herr Gleichmann, vielen Dank für diese Geschichten. Das war sehr spannend und lustig. Und man darf gespannt sein, oder derjenige, der das Buch liest, wird natürlich noch viel mehr andere Geschichten finden aus der Feder von Gerald Gleichmann. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, und dass ich hier lesen durfte.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Drei. Fünf. Geht's?
Ja, geht. Ich begrüße in der Bücherbar heute Herrn Gerald Gleichmann aus Erfurt. Herr Gleichmann, schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass Sie da sind und hoffe, dass Sie auch viele Sachen geschrieben haben. Und ich bin gespannt auf Ihre Weihnachtsgeschichten. Na dann, frohes Fest heißt das Buch, das im Kernverlag erschienen ist, aber nicht erst gestern, sondern schon vor geraumer Zeit.
Voriges Jahr. Also ich freue mich erstmal, dass ich da sein darf und meine Geschichten auch vorstellen darf.
Sie haben Weihnachtsgeschichten, das ist ein Kapitel oder ein Metier, das Sie bedient haben. Sie haben aber auch noch andere Geschichten geschrieben. Die möchte ich gern in einer anderen Sendung, vielleicht im Februar, März, mit Ihnen mal aufnehmen. Aber jetzt zur Weihnachtszeit würde ich gern auf die Weihnachtsgeschichten mich konzentrieren. Was haben Sie ausgewählt?
Ich habe erstmal ausgewählt das Christkind in der Weihnachtstanne. Das ist unvorstellbar. Die Äbtissin des Klosters der liebenswerten Frauen ließ die Perlen des Rosenkranzes in Windeseile durch ihre Finger gleiten. Zutiefst erschüttert gab sie zu bedenken, seit beinahe biblischer Zeit gibt es die schöne Tradition, dass nach der Christmesse vom hohen Glockenturm ein Engel zu den Menschen auf Erden herniederschwebt und die frohe Botschaft verkündet. »Was wird entzündet?« krächzte Pater Ermanus, aufgeschreckt aus einem Nickerchen. Wahrscheinlich betagter als Methusalem, hörte ersterer jedoch schwerer als die Holzwürmer in der ehrwürdigen Abteikirche. »Ich spreche von der Weihnachtsbotschaft«, rief die Äbtissin. Pater Ermanus schaute betreten drein, als er nach einem Moment der Besinnung entgegnete, »Unsere Diözese ist ärmer als arm. Darum wird für das Kloster keinerlei neumodischer Firlefanz angeschafft.« »Der Herr bewahre mich vor einer unverzeihlichen Torheit«, parmte die liebenswerte Frau, raffte entschlossen ihr Habit und stürmte erhobenen Hauptes aus der Zelle. Pater Ermanus sah ihr mit offenem Mund nach und war sich wie immer keinerlei Schuld an deren Tun bewusst. Der Mutter Oberin bot sich kein anderer Ausweg aus der misslichen Lage, als sich vertrauensvoll an ihre Mitschwester Hortense zu wenden, wie sie es des Öfteren hatte tun müssen. Zu dieser Uhrzeit vermutete sie Hortense an einem einzigen Ort innerhalb der Klosteranlage. Und wie recht sie mit ihrer Ahnung hatte, bestätigte sich kurz darauf. Nach der Morgenmesse und einem kargen Mahl hatte die äußerst zerbrechlich wirkende und mit einer unbändigen Frohnatur ausgestattete Nonne sich in die Stille der Bibliothek zurückgezogen. Aber weniger, um erbauliche Schriften zu studieren, sondern bei einem süffigen Tröpfchen Wein begeistert an einem halben Dutzend laut krachender und funkensprühender Feuerwerkskörper für die nahe Silvesternacht zu basteln. Wenn die obskuren Objekte auf dem großen Tisch allesamt auch eher Kanonenkugeln und Granatwerfern ähnelten. Vorsichtshalber schlug die Äbtissin ein Kreuz nach dem anderen und betete inständig Hortenses Höllenmaschinen, brächten bei deren Entzünden das Kloster nicht gänzlich zum Einsturz. Unsere liebe Schwester Josepha ist möglicherweise verrückt geworden, machte sie nach einer Schweigeminute auf sich aufmerksam. Als sie im gebührenden Abstand zu den militärisch anmutenden Waffensystemen Platz genommen hatte. Die Bastlerin legte bedächtig den Lötkolben aus der Hand, mit dem sie eben einige verschiedenfarbige Drähte miteinander verbunden hatte, schob ihre Brille auf die Nasenspitze herab und kicherte fröhlich, normal verrückt, wie üblicherweise, oder diesmal doch eher verrückt verrückt. »Ich hege die allerschlimmsten Befürchtungen«, seufzte die Mutter Oberin mutlos. »Teufel noch eins«, fluchte Hortense laut und bat den Herrn zugleich um dessen himmlische Vergebung. »Beabsichtigt sie etwa, unseren Orden zu verlassen, um fortan ein sündiges weltliches Leben zu führen?« fügte sie verschmitzt hinzu und schenkte reichlich Roten nach. Als Kind auf einem Weingut aufgewachsen, galt sie in der näheren Umgebung als uneingeschränkte Expertin in puncto Rebensaft. Selbst wenn die Äbtissin ihr Angebot einer Weinprobe entschieden ablehnte. Um auf das leidige Problem zurückzukommen, blinzelte Hortense nach einigen genüsslichen Schlückchen. Die plötzlich an sich selbst zweifelnde Seele hat den Wunsch geäußert, sich umgehend auf eine längere Pilgerreise begeben zu wollen. »Doch nicht etwa auf direktem Weg zum päpstlichen Nuntius?« erkundigte die Bombenbastlerin sich überrascht. »Vordergründig zum Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela«, hauchte die Äbtissin bestürzt. »Schwester Josepha durfte kürzlich mit Gottes Segen ihren 93. Geburtstag feiern«, entfuhr Hortense es verblüfft. Darum gab sie zu bedenken, »hat sie denn Hoffnung, sie erreicht das sich selbst gesteckte Ziel noch vor dem eigenen Ableben?« Die Äbtissin des Klosters der liebenswerten Frauen hielt bestürzt den Atem an und hoffte innigst, der Herr wäre momentan anderweitig beschäftigter, um Hortenses lästerliche Reden zu vernehmen. Ehe sie Hortenses klugen Rat einholen konnte, gluckste die fröhlich: »Allmächtiger, auf diesen Schrecken brauche ich ein Quäntchen Wein«, und augenzwinkernd fügte sie hinzu: »Ich muss im früheren Leben wohl doch eine lustige Reblaus gewesen sein.« »Schwester Hortense«, ermahnte die Mutter Oberin sie streng, »ich bitte um ein wenig mehr Ernst. Es ist einfach unvorstellbar, die diesjährige Verkündung der weihnachtlichen Botschaft fällt sprichwörtlich ins Wasser.« »Oder in den Schnee«, schmunzelte Hortense und rückte ihre Brille zurecht. Seit Jahrzehnten hatte die reiselustig gewordene Josepha die Rolle eben jener engelhaften Botschafterin übernommen und mit tönender Stimme die Ankunft des Heilands verkündet. »Teufel noch eins«, grübelte Hortense laut. »Was sagt unser guter Pater zu alledem?« »Pater Hermanus«, seufzte die Mutter Oberin resigniert. »Er meint, Wie immer nichts, steht eine wichtige Entscheidung an, beendete Hortense und schnalzte erneut mit der Zunge. Demzufolge fehlt uns in diesem Jahr ein gefallenes Mädchen. Am Hals der Äbtissin zeichneten sich hektische rote Flecke ab und sie kam mit dem Beten des Rosenkranzes kaum mehr hinterher, so oft Hortense in kürzester Zeit gegen jegliche christlichen Gebote verstoßen hatte. Langer Rede, kurzer Sinn, entschied die, selbstredend bin ich bereit, an Schwester Josephas Stelle diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Und nach einem raschen Blick auf die sichtlich erleichterte Äbtissin fügte sie spitzbübisch hinzu, es wäre jammerschade, würde ausgerechnet meinetwegen die grandiose Vorstellung ausfallen. In Gedanken sah Hortense sich bereits im silbernen Rauschekleid, mit gelockter Perücke und wunderschönen Engelsflügeln angetan, vom Turm der Abteikirche zu den staunenden Menschen hinabschweben. Als ahnte die Äbtissin, was ihrer Mitschwester im Kopf herumspukte, appellierte sie streng an deren Gewissen. Eitelkeit ist ein schweres Vergehen. Der Herr wird seiner demütigen Dienerin vergeben. Inzwischen kennt er mich ziemlich gut. Dem hatte nicht einmal die Vorsteherin des Klosters etwas entgegenzusetzen. Doch ehe sie die Bibliothek verließ, bat sie Hortense, mit deren Tun der Diözese keinerlei Schaden zuzufügen. Habe ich jemals etwas getan, was nur entfernt ein schlechtes Bild auf unsere Gemeinschaft geworfen hat? Um darauf keine ehrliche Antwort geben zu müssen, schloss die Mutter Oberin hinter sich hastig die Tür. Inzwischen rückte der heilige Abend unaufhaltsam näher. Voller Vorfreude begab Schwester Josepha sich auf den vor ihr liegenden steinigen Pilgerpfad. Pater Ermanus mühte sich derweil redlich, mit den Kindern des Sprengels weihnachtliche Lieder einzuüben, falls er nicht im Kirchengestühl friedlich schlummerte. Vor dem von jedermann entgegengefieberten Ereignis hatte die freiwillige Feuerwehr eine zuvor im nahen Forst geschlagene Tanne vor der Kirche aufgestellt und diese festlich geschmückt. Auch hatten die Männer wie in jedem Jahr das vom Glockenturm zur Erde hinreichende stählerne Seil straff gespannt, an dem das Christkind wie aus fernen Himmelssphären sanft zur Erde schwebte. Die Äbtissin hoffte, dank Schwester Hortenses bereitwilligem Zutun würde es ein unvergesslicher Abend werden. »Eine Mordsgaudi wird das«, kicherte die, als sie das Kostüm probehalber übergestreift und sich verbotenerweise im Spiegel selbstverliebt bewundert hatte. Einzig Pater Ermanus blieb skeptisch, denn jene ärger als jeder Müllkutscher fluchende und dem Wein oftmals mehr als dem Gebetbuch zugeneigte Nonne konnte nie und nimmer die gütige Schwester Josepha ersetzen. Hortense verkniff sich jeden Kommentar und bastelte in der Stille der klösterlichen Bibliothek an dem halben Dutzend laut krachender und funkensprühender Feuerwerkskörper für die nahe Silvesternacht. Als die Geburt des Herrn eingeläutet worden war, feierte Pater Ermanus mit den Gläubigen des Umlandes die hohe Messe, lobten die Nonnen mit lieblichen Stimmen singend den Herrn und erklomm Schwester Hortense kurzatmig die laut knarrenden Treppenstufen des Glockenturmes, angetan mit dem silbernen Rauschekleid, gelockter Perücke sowie im Schlepptau zwei unförmige Engelsflügel. »Teufel noch eins«, fluchte sie, Da die sperrige Konstruktion aus Draht und Gänsefedern sie beim Aufstieg enorm behinderte. Doch konnte sie die erst um ihren Leib binden, war sie oben auf der Plattform angekommen. Während bei den letzten Klängen der Orgel die allerersten auf dem Platz hinausliefen, hakte Hortense sich sehr weit über denen in das stählerne Seil, prüfte nochmals die eng geschnürte Halterung der Engelsflügel, und nichts und niemand konnte mehr den Lauf der Dinge aufhalten. Kaum begann die größte der drei bronzenen Glocken zu läuten, kam Hortense bei dem ohrenbetäubenden Getöse gefährlich ins Straucheln und flatterte sie zugleich aufgeschreckt mit den Flügeln. Einzig dem Schutz des Herrn vertrauend, wagte sie einen beherzten Blick in die Tiefe. Dort wartete alles ungeduldig darauf, den vom mit Sternen übersäten Nachthimmel zu ihnen herabfliegenden Engel leibhaftig zu erleben. Hortense versprach dagegen dem göttlichen Vater 3 Dutzend Ave Maria und im kommenden Jahr vielleicht seltener den Höllenfürst anzurufen, sollte sie dieses Abenteuer unbeschadet überstehen. Da wohl weder der Herr noch der Heilige Geist etwas dagegen einzuwenden hatten und der Herrscher übers Fegefeuer ebenso beleidigt schwieg, nahm sie allen Mut zusammen und sprang mit einem fröhlichen Hosianna vom Turm in den freien Fall, dabei mit den Engelsflügeln wild um sich schlagend. Das silberne Rauschekleid bauschte und der Fahrtwind riss ihr beinahe die gelockte Perücke vom Kopf. Bei aller Freude auf die seit beinahe biblischer Zeit schöne Tradition hatte nicht einer der Männer von der hilfsbereiten Feuerwehr an eine nochmalige Prüfung des Neigungswinkels jener Seilkonstruktion gedacht, der für das beachtlichere Lebendgewicht von Schwester Josepha berechnet worden war. Und deshalb schwebte zur diesjährigen Verkündung auch kein gut gepolstertes Christkind gemächlich zu den Menschen auf Erden hernieder. Mit einem spitzen Schrei sauste ein zerbrechlich wirkendes Nönnlein förmlich in Überschallgeschwindigkeit durch die eisig kalten Lüfte. Im Vorbeiflug griff Hortense geistesgegenwärtig in die nadeligen Äste der mit unzähligen Lichtern erhellten Tanne, schwang darin heftig hin und wieder her, strampelte dabei mit ihren nackten Beinen und zeterte statt der erwarteten Frohlockung aus tiefster Seele Himmel und Wolkenbruch. Lobet den Herrn, suchten die im Schnee fröstelnden Mitschwestern, deren sündige Verfehlung zu übertönen, was Hortense nur mehr in Rage brachte. Fahrt allesamt zur Hölle, ereiferte der gelockte Racheengel in der Weihnachtstanne sich, obwohl sie unter der ihr bis auf die Nasenspitze gerutschten Perücke kaum etwas erkennen konnte. Wutentbrannt mühte sie sich, die sie in den Zweigen förmlich festhaltenden Flügel loszuwerden. »Das wird Schwester Josepha ganz und gar nicht begeistern«, murmelte die Äbtissin. Währenddessen erwogen die auf dem Platz Versammelten wortgewaltig sämtliche Notfälle einer Rettung der über ihnen baumelnden christlichen Botschafterin.